So. Das war also unentscheidbar, sehr spezielles Problem und damit ist das allgemeine Problem. Ne? Wo haben wir es? Hier, das allgemeine Halteproblem, wo Sie wissen wollen, ob eine Maschine auf einer ganz beliebigen Eingabe hält oder nicht, das ist ein schwereres Problem, weil das natürlich als spezielles Problem das spezielle Halteproblem beinhaltet, dann ist das erst recht nicht entscheidbar. Und das wiederum war eine spezifische Instanz einer Reduktion, eine Idee, die wir jetzt dauernd benutzen werden. Und nochmal zur Erinnerung, Reduktion, was ist das? Das ist die Abbildung von Mengen aufeinander, von einer Menge A über irgendeinem Alphabet Sigma auf eine Menge B über ein Alphabet Gamma. Und das muss eine total unberechenbare Funktion sein, die eben von dem einen Alphabet ins andere Alphabet übersetzt, mit der Eigenschaft, dass die Frage, ob ein Wort W aus der Menge A ist, äquivalent ist mit der Frage F von W, Element B. Dass Sie also, wenn Sie etwas über A wissen wollen, genauso gut nachfragen können, übersetzt doch erstmal das Wort mit Hilfe der Funktion F, die ist ja total unberechenbar, das wird also immer gehen, und dann frage, ob das Wort in B drin ist. Und die Symbolik war, dass wir hier schreiben A kleiner gleich B mit der Intuition A ist ja das leichtere Problem. Ich glaube, es ist doch ein bisschen laut, oder? Na, wenn keiner sich beschwert, dann kann ich es auch so lassen. Und die Abbildung geht immer vom leichteren ins schwerere Problem. Das ist klar, Sie können nicht schwere Probleme jetzt magisch in leichte Probleme übersetzen, aber Sie können eben wenn die Funktion f die richtigen Eigenschaften hat, dann können Sie ein leichtes Problem durch ein schwereres Problem lösen lassen. Das sollte funktionieren. Und dann war eben die beiden Kernaussagen, wenn Sie A auf B reduzieren können und B ist entscheidbar, dann können Sie auch A entscheiden, indem Sie erstmal die Funktion f anwenden und dann eben die Frage über B beantworten. Und das Umgedrehte wird meistens häufiger verwendet, wenn Sie eine Reduktion von A auf B haben und Sie wissen, dass A unentscheidbar ist, dann muss auch das andere unentscheidbar sein. Das ist also die typische Anwendung, dass Sie ein unentscheidbares Problem auf 1 reduzieren, von dem Sie noch nicht so genau wissen, ob es entscheidbar oder nicht ist. Und dann wissen Sie danach, wenn das reduzierbar ist, dann muss das andere auch entscheidbar sein, unentscheidbar sein. Das ist klar, wenn irgendwas schwieriger als was Unentscheidbares ist, dann ist es erst recht unentscheidbar. Und dann war als nächstes Problem, was wir als unentscheidbar uns überlegt hatten mit Hilfe einer Reduktion, war diese Frage, ob eine Turing-Maschine auf dem leeren Band terminiert oder nicht. Und das ist eben im Allgemeinen unentscheidbar, wenn ich Ihnen eine Turing-Maschine gebe und frage, hält die auf dem leeren Band? Das ist mit einem Algorithmus nicht entscheidbar, die Frage. Genau, und da haben wir uns ein bisschen über Programmtermination ausgelassen. Da kommen wir noch mehr zu. Und jetzt will ich nochmal diese ganzen Intuitionen etwas verstärken mit einem kleinen Quiz über die Frage, was ist oder was ist auch nicht entscheidbar. Erste sehr simple Frage. Ist es entscheidbar, ob eine Turing-Maschine, die ist also gegeben irgendwie als eine Tabelle, die Zustandsübergangstabelle, und die Frage ist, ob die mehr als 314 Zustände hat. Ist das entscheidbar? Hat jemand eine Idee? Genau, man muss ja einfach die Tabelle angucken, kommen da 314 Zustände oder mehr drin vor. Also das ist eine reine Frage des Programmtextes. Das hier geht hier überhaupt nicht um das Verhalten der Turing-Maschine, sondern einfach nur, wie ist die von der Syntax her definiert. Gibt es da mehr als 314 Zustände drin? Nächste Frage, ob Sie bei der Eingabe das ist jetzt schon was über die, das Verhalten der Maschine, wenn Sie die Maschine loslaufen lassen mit leerer Eingabe, ob die mehr als 314 Schritte macht. Kann man das entscheiden? Ja. Genau, einfach ausführen und nachzählen. Und wenn sie halt vorher halten bleibt, dann sagen sie nein, hat nicht mehr als 314. Und sobald sie 314 Schritte gemacht hat, sagen sie ja. Also 315. Das ist jetzt schon ein bisschen kitzlig, ob sie bei irgendeiner Eingabe mehr als 314 Schritte macht. Da muss man ein bisschen mehr nachdenken, um sich das zu überlegen. Denn jetzt kann man eben nicht nur eine einzelne Eingabe simulieren, sondern muss sich das eben fragen für eine beliebige Eingabe. Ja? Also die Antwort ist insofern richtig, ja, das ist entscheidbar, aber es war mir so, es war ein bisschen länglich, ich konnte es nicht ganz im Detail verfolgen. Ich gebe Ihnen mal die, was ich hoffe, etwas kürzere und wahrscheinlich abstrakte Version dessen, was Sie gesagt haben. Sie wollen ja wissen, ob die mit irgendeiner Eingabe 314 Schritte macht. Wie groß, wie viel, welche Eingaben müssen Sie da überhaupt nur betrachten? Müssen Sie da wirklich alle Eingaben betrachten oder genügt es, nur Eingaben bis zu einer bestimmten Größe zu betrachten? Ja? Achso, ich dachte, Sie hätten sich gemeldet. Ja? Das ist die entscheidende Einsicht. Sie können in 314 Schritten eben auch nur die ersten 314 Buchstaben maximal der Eingabe lesen. Das heißt, Sie brauchen, um diese Frage zu entscheiden, brauchen Sie überhaupt nicht alle möglichen Eingaben zu betrachten. Sie müssen einfach nur alle Eingaben bis zur Länge 314 oder 315 oder so und sowas betrachten. Also, und wenn Sie die Frage entschieden haben für eine Sie haben also eine Eingabe gefunden, die, oder umgedreht, Sie finden keine Eingabe der Länge 314, wo die Maschine mehr als 314 Schritte macht, oder 315, also wir wissen ja als Informatiker immer plus minus eins, und dann wissen Sie es auch für längere Eingaben, denn wenn Sie jetzt eine Eingabe der Länge 1000 geben, dann wird die trotzdem in den ersten 314 Schritten sich genauso verhalten wie die gleiche Eingabe, die Sie abgeschnitten haben nach 314 oder 315 Feldern. Und insofern gibt es nur endlich viele relevante Eingaben und die können Sie alle durchprobieren. Das sind natürlich eine ganze Menge, eben Größe des Alphabets hoch 314 und noch irgendwie andere Dinge reinmultipliziert, aber es ist eine endliche Menge und die brauchen Sie einfach nur durchzuprobieren. Und wie sieht es hiermit aus? Jetzt haben wir nicht irgendeine Eingabe, die wir suchen. Wir wollen wissen, ob es bei allen Eingaben so ist oder nicht ist. Das ist genau, wie Sie sagen. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip. Und Sie brauchen nur endlich viele Eingaben durchzuprobieren. Nämlich genau die gleichen wie bei der Frage vorher. Nur müssen Sie halt hier gucken, ob es überall funktioniert, statt zu suchen, ob es bei irgendwann funktioniert. Das heißt, es ist genau dasselbe Argument. So. Frage also hier. Gegebene beliebige Turing-Maschine, ob die mit leerer Eingabe ihren Kopf mehr als 314 Felder von der Nullposition entfernen kann. Ja. Die Antwort ist, der erste Teil ist richtig, die Antwort nämlich ja, das ist tatsächlich entscheidbar, aber das Verfahren, was Sie angegeben haben, beweist nicht die Entscheidbarkeit. Sie haben gesagt, Sie müssen ja einfach sozusagen da auf dem Feld 314 müssen Sie den Test einbauen in irgendeinem Sinne, dass sobald die Maschine rübergeht, dann klingelt Glocke und dann wissen wir, ja, die ist drüber gegangen. Warum funktioniert das so nicht? Oder nur halb? Okay, also was ist das Problem mit dem Verfahren?
Also es kann sein, dass der Kopf im Bahnübergang über 314 geht, aber wir wissen nicht wann. Es kann sein, dass das beliebig weit in der Zukunft sein wird.
Das ist nicht ein Problem. Wenn es tatsächlich in endlicher Zeit passiert, dann wird die Maschine auch das melden. Nicht hält nicht, aber wenn sie halt nicht über dieses Feld rauskommt. Also sie kriegen, bei ihrem Verfahren kriegen sie eine Ja-Antwort, aber falls die Maschine diese Eigenschaft nicht erfüllt, dann kriegen sie nie eine Antwort. Das heißt, es ist kein Entscheidungsverfahren, das ist was Schwächeres. Gut, aber Sie wollten uns erklären, wie es funktioniert. Genau, das ist die Grundidee hier, dass Sie entweder tatsächlich irgendwann über die 314 in die eine oder andere Richtung rüber hinausgehen, oder aber es passiert, dass Sie einen Zyklus haben. Denn wenn der Kopf sich nie mehr als 314 Felder von der Ursprungsposition wegbewegt, dann haben Sie da nur endlich viele Konfigurationen, in die sich die Maschine aufhalten kann. Und das, was Sie jetzt also nur machen müssen, wenn Sie das wirklich ausprogrammieren wollten, wäre es natürlich sehr aufwendig, aber intuitiv. Sie haben auf irgendeinem Band, speichern Sie alle Konfigurationen mit, die Sie je erreichen. Also nach jedem Schritt, den die Maschine macht, sagen Sie, okay, jetzt haben wir eine neue Konfiguration, jetzt eine neue. Aber Sie gucken auch immer. Und dann passiert Folgendes. Entweder kommen Sie wirklich über die 314 raus oder nach endlicher Zeit merken Sie, oh, ich habe jetzt eine Konfiguration erreicht, die hatte ich schon mal erreicht, das hatte ich mir ja abgespeichert. Also bin ich im Zyklus und werde damit nie über diese Grenze hinauskommen und kann dann sagen, nein, war nix. Und das ist eben das Wichtige bei diesen Entscheidungsverfahren, dass Sie beide Antworten korrekt geben. Nicht nur die eine Antwort, sondern es passiert eben leicht, wenn man da etwas nicht genau nachdenkt, dass man sagt, ah ja, ich teste einfach da drauf, aber wenn dieses nie passiert, dann müssen Sie auch irgendwie finden, wann das eben nicht passieren kann. Und hier ist es möglich, durch diese Einschränkung auf die 314 plus minus 314 Felder in beiden Richtungen. Ob es bei leerer Eingabe einen bestimmten Zustand erreichen kann, also nicht Konfiguration, sondern Zustand. Ja. Ja, wir haben wieder dasselbe Problem. Wenn Sie jetzt nur darauf warten, dass das passiert, dann werden Sie nie merken, dass es nicht passieren kann. Ja. Genau, also das ist ein allgemeineres Problem als das Halteproblem, weil eben damit könnten Sie auch entscheiden, kommt die Maschine jemals in den Haltezustand. Und wenn jetzt noch so Unschärfen dabei sind, ja, aber die Maschine kann ja auch halten, wenn sie irgendwann einfach keine Zustandsübergänge mehr gibt, dann kann man ja sagen, okay, dann ergänzen wir vorher die Maschine so, dass die Maschine also wirklich total definiert ist, dass es immer einen Zustandübergang gibt, nur oder dass es dann, wenn die Maschine an einer bestimmten Stelle undefiniert ist, dass sie dann einfach in einen Endzustand übergeht. Da fügen wir also noch neue Sachen rein und damit haben wir dann die Äquivalenz wirklich halten, ist genau dasselbe wie in einen Endzustand übergehen. Und damit kann man das sicher nicht testen, ob sie irgendwann in einen bestimmten Zustand kommt. Was haben wir dann noch als letztes? Ob irgendeine Eingabe akzeptiert werden kann? Entscheidbar oder nicht entscheidbar? Ja?
Also in dem Fall könnte ich für eine beliebige Turing-Maschine, die ergänze ich nämlich noch zuvor, nur eine bestimmte Eingabe irgendwie zu der Maschine durchlassen und alle anderen werden so stuck in einer Schleife.
Ich glaube, das, was Sie jetzt skizziert haben, ist das mehr oder weniger das Gleiche, was man bezeichnen kann als Reduktion, und zwar von dem H0-Problem, dem Problem, ob die Turing-Maschine mit leerem Band terminieren kann, auf dieses Problem. Also nein ist hier die Antwort. Und warum? Weil eben H0 reduzierbar ist auf, nennen wir das mal Q7, diese Frage eben, ob die irgendeine Eingabe akzeptieren kann. Und wie funktioniert die Übersetzung von H0 nach Q7? Diese F-Abbildung, die nimmt eben irgendein Wort W, und was soll die zurückgeben? Die gibt jetzt eine Turing-Maschine zurück, und zwar die Codierung der Turing-Maschine, die Folgendes macht: lösche Eingabe und dann führe die Maschine MW aus. Warum? Dann habe ich nämlich gerade die Eingabe gelöscht und damit habe ich die Frage jetzt, ob diese Maschine irgendwo hält, ist dasselbe wie die Frage, hält die Maschine auf der leeren Eingabe. Und jetzt kann man sich überlegen, dass eben genau gilt, dass W, das muss man natürlich wirklich sich überlegen, dass das F die richtige Eigenschaft hat, dass W in H0 ist, also die Maschine auf dem leeren Band hält, genau dann, wenn F von W in Q7 ist, wenn also die Maschine, die ganz unten steht, die erst die Eingabe löscht und dann MW aufruft, ob die eben irgendwo hält, das ist eben genau dasselbe wie die Frage, ob die ursprüngliche Maschine auf der leeren Eingabe terminiert. Und damit könnten wir H0 entscheiden, wenn wir diese Frage entscheiden könnten, also ist H0 nicht entscheidbar, ist diese Frage nicht entscheidbar, weil H0 nicht entscheidbar ist. Gut. Damit Ende dieses Quizzes. Um Ihnen zu zeigen, dass es nicht immer Turing-Maschinen sein müssen, sondern auch ganz anders gearterte Probleme, die aber dann mit Hilfe der Theorie der Turing-Maschinen gelöst werden können. Das ist ein berühmtes Problem von dem Herrn Hilbert, und zwar aus dem Jahr 1901. Er hat auf dem ersten internationalen Kongress der Mathematiker hatte eine Reihe für ihn wichtige Probleme in der Mathematik vorgestellt, und viele von denen haben sich auch tatsächlich als sehr wichtig erwiesen, und die Leute haben dann über die nächsten Jahrzehnte daran gearbeitet, und das 10. Problem davon, das war das, gegeben ein Polynom mit ganzzahligen Koeffizienten, hat dieses Polynom eine ganzzahlige Nullstelle. Und das war das Jahr 1901, als also von Berechenbarkeit, das war also höchstens irgendwo am Horizont schon zu sehen, aber die Frage, dass irgendwas vielleicht nicht berechenbar oder nicht lösbar sein kann, die hat sich Hilbert irgendwie gar nicht gestellt. Er hat einfach gesagt, in seinem 10. Problem, finde ein Verfahren, das eben rausfindet, ob diese Polynome mit ganzzahligen Koeffizienten ganzzahlige Nullstellen haben können. Und dann hat sich, als die Leute dann in den 30er und 40er Jahren immer mehr unentscheidbare Probleme gefunden haben, hat sich der Verdacht verdichtet, dass das vielleicht auch nicht entscheidbar sein könnte. Und es hat dann aber bis 1970 gedauert, bis der letzte Baustein in diesem Beweis da war. Und das ist eben nicht entscheidbar. Und der Beweis ist auf der Top-Ebene sehr einfach. Und zwar kann man das Halteproblem auf Hilberts 10. Problem reduzieren. Das heißt, wäre Hilberts 10. Problem lösbar, dann wäre auch das Halteproblem für Turing-Maschinen lösbar. Das ist die Grobstruktur des Beweises, aber die Reduktion von den Turing-Maschinen auf die Polynome, ich muss ja das Halteproblem links von den Turing-Maschinen, muss ich auf eine Polynomfrage reduzieren. Und das ist halt, wo die ganze Komplexität drin steckt, weil sie dann eben Berechnungen von Turing-Maschinen mit doch sehr eingeschränkten arithmetischen Mitteln irgendwie simulieren müssen. Sie haben ja in den Polynomen nur Addition und Multiplikation. Und dann hat es eben, die Leute wussten in den 50er Jahren bereits, wenn wir auch noch Exponentiation hätten, also wenn es hier noch nicht einfach Polynome wären auch noch, sondern auch Exponenten, also die Variablen auch in Exponenten stehen dürften, dann wäre es unentscheidbar. Und dann hat es eben noch 20 Jahre gedauert, bis jemandem eingefallen ist, wie man das die Exponentiation auch noch rauskriegen kann aus diesem Beweis. Und das ist eben ein ganz berühmtes Problem und ein ganz berühmter Beweis. So, was wollte ich jetzt noch an Bemerkungen machen? Es gibt da im Prinzip eine ganze Hierarchie von Unentscheidbarkeiten. Und ich will das hier nicht so genau ausführen, aber zumindest erläutern, dass es nicht alles gleich einfach ist. Und zwar das Äquivalenzproblem, also Sie schreiben auf die Eingabe zwei Turing-Maschinen-Kodierungen und fragen, ob die beiden Turing-Maschinen die gleiche Funktion berechnen. Also sprich, sind die beiden Programme äquivalent, was die Ein-Ausgabe betrifft. Das ist etwas, was man häufig gerne wissen möchte, wenn Sie irgendwo eine Programmänderung machen und dann wollen Sie wissen, ich habe es nur optimiert, aber so ganz sicher bin ich mir nicht, berechnet das wirklich immer noch die gleiche Funktion. Das wäre also sehr schön, wenn man das wissen könnte. Das Problem ist unentscheidbar und zwar ist es schwerer als das Halteproblem. Das heißt, Sie können tatsächlich das Halteproblem auf das Äquivalenzproblem von zwei Programmen reduzieren, aber wenn Sie das Halteproblem lösen könnten, könnten sie noch immer noch nicht das Äquivalenzproblem lösen. Also in die andere Richtung geht's nicht. Und das ist eben nur ein Beispiel von im Prinzip einer ganzen Hierarchie von schwereren und schwereren Problemen. Entscheidbarkeit. Das ist natürlich toll, wenn man irgendein Problem wirklich entscheiden kann, aber häufig weiß man schon bald, nee, entscheiden kann ich es nicht. Aber man wäre ja schon zufrieden, wenn man etwas hätte wie Semi-Entscheidbarkeit. Das heißt, wenn in dem einen Falle, sagen wir im positiven Falle, irgendwann die Antwort kommt, ja, das ist so, und nur im negativen Falle läuft halt der Test unendlich weiter. Und das ist eben Semi-Entscheidbarkeit oder Halbentscheidbarkeit, wo Sie nur in der einen Richtung eine garantierte Antwort bekommen und in der anderen Richtung terminiert die Sache halt nicht. Das ist sozusagen, wenn man nicht Entscheidbarkeit haben kann, vielleicht kann man dann zumindest Semi-Entscheidbarkeit haben, was ja auch schon was Hilfreiches wäre. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt Ihre beiden Programme miteinander vergleichen möchten, die beiden Versionen, und dann sagt er nach endlicher Zeit irgendwann, ja, die sind beide gleich. Das wäre ja auch schon schön, selbst wenn er Ihnen nie sagt, nee, die sind verschieden. Also man gibt sich ja auch mit weniger zufrieden. Und was heißt das jetzt, dass eine Menge semi-entscheidbar ist? Das heißt eben, dass die jetzt nicht die charakteristische Funktion, sondern ich nenne das jetzt Chi' von A, die hat keinen Standardnamen in der Literatur, dass die berechenbar ist. Und was tut die Funktion? im positiven Falle, wenn das Element in der Menge drin ist, dann sagt die Funktion tatsächlich, gibt sie als Resultat 1 zurück. Und im negativen Fall, falls es nicht drin ist, dann gibt die Funktion undefiniert zurück. Die ist also an der Stelle dann einfach nicht definiert. Und ja, vielleicht soll ich erstmal. Das heißt natürlich, diese Funktion soll berechenbar sein. Das heißt eben, die korrespondierende Turing-Maschine, die diese Funktion berechnet, die wird entweder irgendwann mit Ausgabe 1 halten und dann wissen Sie mit Sicherheit, das Element ist drin in der Menge, oder sie wird nicht terminieren. Und dann wissen Sie natürlich nichts, weil es könnte ja immer noch sein, dass wenn Sie 10 Minuten länger warten, dann kommt irgendwann die Antwort 1 raus. Aber als Funktion betrachtet ist es eben, entweder kommt 1 raus oder die Funktion ist undefiniert. Und jetzt erstmal ein paar simple Eigenschaften über diese Semi-Entscheidbarkeit, insbesondere die Verbindung zur Entscheidbarkeit. Das erste ist, dass ja eine Menge entscheidbar ist, genau dann, wenn sowohl die Menge als auch das Komplement semi-entscheidbar sind. Also Sie sehen, halb entscheidbar, semi-entscheidbar ist ein ganz gut gewählter Name. Wenn Sie das zweimal haben, dann wird es wirklich entscheidbar, wenn also die eine Menge und ihr Komplement entscheidbar ist. Und das ist in der Einrichtung sehr einfach zu sehen. Also nehmen wir an, die Menge sei entscheidbar. Wir haben also eine Turing-Maschine, die charakteristische Funktion berechnet. Und jetzt wollen wir diese halbcharakteristische Funktion chi Strich für A und für das Komplement von A berechnen. Und hier sind sie. Das erste ist eben die chi Strich von A. Die ruft einfach die Entscheidungsfunktion auf, kriegt daraus entweder ein Ja oder ein Nein, garantierte Antwort. Und wenn es ein Ja bekommt, auf der letzten Folie war es noch eine 1, aber ja, dann gibt sie das Ja einfach raus, und wenn sie ein Nein bekommt, dann geht sie einfach in eine Endlosschleife. Das ist genau die, also die ist natürlich ein bisschen plump, die Lösung, weil wir haben was sehr Schönes, eine Entscheidungsfunktion, jetzt machen wir da zwei Semi-Entscheidungsfunktionen draus, aber das funktioniert. Ich kann dann einfach in eine Schleife gehen und lasse den anderen, der da den Aufrufer ewig warten, und natürlich geht es mit der Semi-Entscheidungsfunktion für die A quer, für das Komplement geht es genauso. Da ist es nur, wenn die Entscheidungsfunktion Ja sagt, dann wissen Sie, nee, das Element ist nicht drin, weil wir ja das Komplement entschieden haben, und dann gehen wir in eine Schleife, und wenn die Nein sagt, dann ist es ein, wenn es im Komplement nicht ist, drin ist, dann muss es ja ein A gewesen sein, und dann geben wir ein Ja aus. Also das ist wirklich sehr direkt. Und die andere Richtung, da haben Sie jetzt also zwei Turing-Maschinen. M1, die berechnet die Semi-Entscheidungsfunktion für A, und eine Turing-Maschine M2, die entscheidet, die berechnet die Semi-Entscheidungsfunktion für A quer. Das ist also hier M1 für chi A und M2 für chi-A quer. Und jetzt wollen wir eine einzelne Entscheidungsfunktion haben, die mir jetzt aufgrund der beiden Semi-Entscheidungsfunktionen wirklich immer Ja oder Nein liefert. Und die kann man wie folgt bauen. Die liest also erstmal die Eingabe X und dann probiert sie für immer größere Schrittweiten. Denn das ist jetzt hier das Problem. Wir haben hier eine Funktion oder eine Turing-Maschine hier, diese M1 und M2, die terminieren ja unter Umständen nicht. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach M1 und M2 loslaufen lassen und warten. Ich darf die nur mit beschränkter Schrittanzahl ausführen und dann gucken, ob sie innerhalb der Schrittzahl terminieren. Aber die Schrittzahl vergrößere ich immer mehr, sodass ich im Endeffekt schon das Gesamtverhalten langsam aber sicher exploriere. Und ich mache eben für aufsteigende Schrittzahl, probiere ich erstmal die Maschine 1 mit der Eingabe X, frage, führe die aber nur diese S-Schritte aus, und wenn die dann hält, dann wissen wir es ist tatsächlich Ja, und dann können wir Output 1 Ja, genau, Sie. Und wenn die dann in den S-Schritten hält, dann wissen wir Output 1 und dann sind wir zu Ende. Oder wir simulieren eben M2 für S-Schritte und wenn die hält, dann wissen wir, es war nicht drin, weil ja die Semi-Entscheidungsfunktion für die andere Menge, für die Komplementmenge irgendwann angehalten hat und damit geben wir dann die Output 0 zurück. Das ist wirklich eine sehr konkrete Simulation, wo man sich auf vorgegebene Anzahl von Schritten bezieht. Man kann es aber auch ein bisschen abstrakter und eingängiger formulieren, wenn man sich sowas wie Parallelismus erlaubt. Und dann kann ich nämlich einfach sagen, ich lese dieses X und dann führe ich die beiden Maschinen parallel aus. Und dann wird ja eine von beiden muss ja anhalten, denn entweder sagt die eine, ja, es ist in meiner Menge drin, oder die andere sagt, es ist in meiner Menge drin. Es ist ja die Menge und das Komplement. Das heißt, wir führen die einfach parallel aus, dann wissen wir, irgendwann hält der eine von beiden und dann gucken wir einfach, welcher hat angehalten. Wenn es M1 war, geben wir eine 1 aus, wenn es M2 war, geben wir eine 0 aus. Und das ist häufig ein viel griffigeres und auch anschauliches Argument, wenn Sie solche Maschinen haben, die eben nur für manche Eingaben terminieren und wenn Sie die jetzt anfangen auszuführen, dann kann es sein, dass dieser Prozess nicht terminiert, aber wenn Sie eben mehrere parallel ausführen, dann macht das nicht, wenn eine nicht terminiert, solange irgendwann eine terminiert und Sie dann die Antwort bekommen. Was Sie natürlich nicht machen dürfen, Sie dürfen jetzt nicht plötzlich unendlich viele Maschinen parallel ausführen. Das geht nicht. Das ist physikalisch nicht realisierbar. Aber wenn Sie eben nur endlich viele, also mit einer fixen Anzahl, parallel ausführen, dann ist das unproblematisch und ist im Prinzip das, was Sie hier oben machen, ist nur eine etwas simple Simulation dieser Parallelausführung. Und deswegen diese Formulierung mit Parallelismus ist ein sehr angenehmes Mittel, um solche Maschinen zu formulieren, wo Teile davon nicht terminieren müssen. Hier ein kleines Lemma, was ich nicht hier in der Vorlesung machen möchte, aber was wir im Folgenden auch benutzen wollen. Wenn A auf B reduzierbar ist und B semi-entscheidbar ist, so ist auch A semi-entscheidbar. Das ist also das Analogon, was wir schon hatten. Wenn jetzt hier nur E wie entscheidbar stände, dann haben wir das jetzt bereits letztes Mal bewiesen. Wenn das A auf B reduzierbar ist und B ist entscheidbar, dann ist auch A entscheidbar. Und dasselbe gilt für Semi-Entscheidbarkeit. Dass sich also auch hier wieder von den schwierigen Problemen auf das leichtere die Semi-Entscheidbarkeit überträgt. Ja. Also, falls Sie das haben, ja, falls A kleiner gleich B ist. Kann jemand die Frage beantworten? Gut, aber hat das überhaupt was mit Semi-Entscheidbarkeit zu tun? Ja, das ist einfach Kontraposition in Logik. Wenn Sie wissen, dass A impliziert B, dann folgt daraus auch, dass nicht B impliziert nicht A. Das ist also, insofern gilt das ganz sicher, aber ist eben unabhängig von Semi-Entscheidbarkeit. Jetzt werden wir eine Eigenschaft kennenlernen, die im Prinzip erstmal doch recht anders wie Semi-Entscheidbarkeit aussieht, aber die, das werden wir dann sehen, genau das Gleiche ist, und zwar, das nennt sich rekursiv aufzählbar und im Englischen recursively enumerable und ist auch oft mit RE wird das abgekürzt. Wenn Sie also irgendwelche englischen Texte lesen, dann steht RE in diesem Bereich immer für recursively enumerable und ich sage gleich, was das, woher die Bezeichnung kommt. Und wann nennen wir eine Menge rekursiv aufzählbar. Entweder, wenn die Menge leer ist, das ist ein Spezialfall, weil da gibt es nichts aufzuzählen, oder wenn es eine berechenbare totale Funktion gibt, die mir von den natürlichen Zahlen auf die Menge A abbildet. Das, und zwar so, dass die Gesamtmenge A sich ergibt, wenn Sie F auf alle natürlichen Zahlen anwenden. Das heißt, insbesondere ist natürlich zum Beispiel eine einelementige Menge ist rekursiv aufzählbar, weil Sie dann F einfach definieren können. Das liefert eben auf jeder natürlichen Zahl dieses eine Element. Und damit sind sozusagen auch, nicht so sagen, damit sind auch alle endlichen Mengen rekursiv aufzählbar. Das ist also nicht so spannend. Aber wichtig ist, bei dieser Aufzählung, wir haben ja hier Mengenklammern drumherum. Wenn Sie F auf alle natürlichen Zahlen anwenden, dann muss die Menge A rauskommen. Das bedeutet aber, insbesondere dürfen durchaus Elemente doppelt auftreten. Sie können also F von I und F von J kann das gleiche ergeben, das gleiche Element. Dadurch, dass wir Mengen haben, fallen die da einfach zusammen. Und die Reihenfolge ist auch beliebig. Die Menge A ist nicht geordnet und das F kann eben die Elemente von A in irgendeiner Reihenfolge aufzählen. Und das Aufzählen, das ist, glaube ich, recht klar, dass Sie eben F0, F1, F2, wenn Sie das alles durchgehen, dann haben Sie die Elemente aufgezählt. Warum rekursiv aufzählbar? Der Begriff kommt einfach daher aus einer bestimmten Schule der Berechenbarkeit, die Berechenbarkeit mit rekursiven Funktionen gleichgesetzt haben, was völlig korrekt ist, aber es ist ein bisschen speziell und manchmal nennt man das heute auch nicht recursively enumerable, sondern computably enumerable. Das heißt, es ist einfach eine berechenbare Aufzählung und das Rekursiv ist nur als Synonym für berechenbar zu verstehen. Was ja dann auch in diesen berechenbare totale Funktion wieder auftaucht. Und es hat sich aber jetzt rekursiv dafür eingebürgert. Und erste Warnung, das ist was anderes als abzählbar. Abzählbar haben Sie schon in Mathematikvorlesungen, auch hier vor ein paar Vorlesungsstunden kennengelernt. Und es ist in der Tat so, wenn es rekursiv aufzählbar ist, dann ist es abzählbar, denn dann ist es gerade maximal, sind es gerade maximal so viele Elemente wie natürliche Zahlen und das ist eben abzählbar. Aber umgedreht, wenn Sie etwas haben, was abzählbar ist, ist es noch lange nicht rekursiv aufzählbar, denn jede Sprache ist abzählbar, das hatten wir uns überlegt. Jede Sprache über einem endlichen Alphabet ist abzählbar. Aber wir werden sehen, nicht jede Sprache ist rekursiv aufzählbar. Das heißt, das ist wirklich hier eine Abschwächung von rekursiv aufzählbar ist was echt Stärkeres als abzählbar. Und jetzt wollen wir aber erstmal sehen, dass diese beiden Begriffe der Abzählbarkeit und der Semi-Entscheidbarkeit im Endeffekt das Gleiche sind. Und wie üblich, wir haben mehrere Begriffe, weil mal in der einen Situation ist der eine Begriff passender, macht es einem das Leben leichter. In der anderen Situation kann man mit dem anderen Begriff mehr anfangen. Und es ist immer gut, mehrere äquivalente Blickwinkel auf das Gleiche zu haben. Und also hier wollen aufzählbar, genau dann, wenn semi-entscheidbar. Erstmal den Fall, dass die Menge leer ist, das ist trivial. Natürlich ist die rekursiv aufzählbar per Definition. Da haben wir gesagt, entweder ist die Menge leer oder, und dann kam das Längliche. Und semi-entscheidbar, ja natürlich ist die leere Menge semi-entscheidbar. Diese Funktion chi', die sagt dann einfach überall, ist dann einfach überall undefiniert, weil kein Element drin ist. Also da ist es, fallen die beiden Sachen sicher zusammen. Und nehmen wir also mal an, die Menge sei nicht leer. Und jetzt die erste Richtung, wir nehmen an, die Menge ist rekursiv aufzählbar mit dieser Funktion f. Also wenn man f auf alle natürlichen Zahlen anwendet, dann kriege ich die ganze Menge a. Und jetzt wollen wir zeigen, dass f auch semi-entscheidbar ist. Und hier ist die berechenbare Semi-Entscheidungsfunktion. Die liest also eine Eingabe Und dann probiert's einfach. F wendet's auf die natürlichen Zahlen 0, 1, 2, 3 und so weiter an und testet jeweils, ist das Ergebnis gleich dem X. Und wenn tatsächlich dieses X in A ist, dann wird für irgendeine natürliche Zahl F von der natürlichen Zahl gerade mein X produzieren und dann wird eben hier das den Output 1 rechtfertigen. Wenn aber das Element nicht in der Menge A ist, also wenn X nicht in A ist, dann wird auch F nie das X produzieren und damit wird dieser Test unendlich lange laufen. Das ist genau das, was Semi-Entscheidbarkeit ist. Im negativen Falle wird es eben nicht terminieren und im positiven Falle wird es terminieren mit der Ausgabe 1. Umgedreht Richtung. Wir nehmen also an, einfach um das technisch ein bisschen einfacher zu machen, dass hier diese Menge nicht irgendeine Menge ist, sondern eine Menge von natürlichen Zahlen. Und wir gehen eben davon aus, dass A semi-entscheidbar ist und wollen jetzt zeigen, es ist auch rekursiv aufzählbar. Und wir nehmen mal an, dass es die Semi-Entscheidbarkeit heißt ja, dass es eine berechenbare Funktion gibt. Und jetzt nehmen wir mal an, dass die berechnet wird durch ein Go-To-Programm P. Und jetzt haben wir wieder das Problem, wenn wir aus diesem Go-To-Programm P, was ja manchmal nicht halten kann, was nicht notwendigerweise halten muss, das ist ja diese Semi-Entscheidungsfunktion, daraus wollen wir irgendwas basteln, was aber immer hält, nämlich das soll ja natürliche Zahlen in Elemente der Menge übersetzen. Und da kommt wieder diese Idee der zeitbeschränkten Ausführung rein. Und das ist aber relativ trickreich hier. Wir suchen jetzt Paare IJ, sodass das Programm P mit Eingabe I nach J-Schritten hält. Denn wenn es nach J-Schritten hält, dann kriegen wir ja tatsächlich eine Ausgabe, eine positive Ausgabe, dann wissen wir, dieses Element I wurde von der Semi-Entscheidungsfunktion akzeptiert. Aber wir dürfen da eben nicht so naiv sein, die Semi-Entscheidungsfunktion einfach nur loslaufen zu lassen, weil dann wissen wir nicht, ob sie dann kann sie einfach unter Umständen nicht terminieren, sondern müssen sie unter Kontrolle halten und mit J Schritten. Und dieses J müssen wir aber irgendwie steigern, immer mit mehr, aber gleichzeitig müssen wir auch alle möglichen I ausprobieren. Das heißt, wir können auch nicht sagen, oh ja, jetzt probieren wir erstmal das I 5 aus und nehmen immer größere Schrittlängen, denn wenn das nie terminiert, dann sind sie da, haben sie da sich verrannt in ein spezielles I. Das heißt, sie müssen eben gleichzeitig sowohl die ganzen Is ausprobieren, als auch alle möglichen Anzahl von Schritten. Und das ist genau, was man hier mit diesen Paaren macht. Ich will also im Prinzip alle Paare ausprobieren. Aber wie mache ich das, alle Paare ausprobieren? Da habe ich ja in meiner Programmiersprache eigentlich keine einfache Art, das zu programmieren. Und deswegen benutzen wir etwas, was eine Bijektion ist zwischen natürlichen Zahlen und Paaren von natürlichen Zahlen. Natürliche Zahlen können wir aufzählen. Wir können einfach eine Programmvariable einfach am anderen hochzählen. Und dann können wir diese natürliche Zahl umkodieren in ein Paar von natürlichen Zahlen und die geben uns dann wieder diese I und Js aus der vorherigen Folie. Gibt es so eine Bijektion überhaupt? Ja, das hatte sich schon der Herr Cantor überlegt. Ich schreibe sie Ihnen gerade mal hin. Das ist die Cantorsche Bijektion. Cantorsche Deswegen heißt die auch auf der Folie klein c. Und die ist wie folgt definiert. Nimmt eben zwei natürlichen Zahlen und das Ergebnis ist ein halb x plus y mal x plus y plus 1 plus x oder plus y, je nachdem, wie man es definiert. Und das stellt sich raus, das ist eine Bijektion, die also jedem Paar von natürlichen Zahlen genau eine natürliche Zahl zuordnet und umgedreht jeder natürlichen Zahl genau ein Paar zuordnet. die Umkehrungsfunktionen sind nicht so einfach. Das heißt, wenn Sie jetzt aus dem Paar wieder die einzelnen Komponenten rausrechnen wollen, das ist ein bisschen komplizierter, geht auch, aber das brauchen wir hier an der Stelle auch. Ja, doch, brauchen wir auch, ja. Also die Cantor Objektion, das ist offensichtlich berechenbar, das sind nur Additionen und Multiplikationen hier drin und ein paar ja, durch zwei. Die Umkehrungen sind auch berechenbar. Es gibt ja zwei Umkehrungen, die auf die X- und Y-Komponenten projizieren. Das ist jetzt alles eine Behauptung, weil das im Prinzip nicht der Kern des Beweises ist. Das ist jetzt so eine clevere Konstruktion auf Zahlen. Das ist natürlich schön, wenn man versteht, wie die funktioniert, aber für die Berechenbarkeitsvorlesung ist es nicht essentiell. Da muss man nur wissen, so ein Ding gibt's. Und wenn ich also diese Bijektion hier habe, zwischen Paaren und natürlichen Zahlen und natürlichen Zahlen, dann kann ich wie folgt dieses Problem hier, jetzt gehen wir nochmal auf die vorherige Zeile zurück, auf die vorherige Folie zurück. Hier sind wir. Wir haben also unser Semi-Entscheidungsverfahren und wollen eine Aufzählung der Elemente. Und für diese Aufzählung suchen wir eben, müssen wir ausprobieren, alle Paare IJ. Und dann will ich eben gucken, wenn ich so ein Paar habe, ob P von IJ, P ist dieses Semi-Entscheidungsverfahren, ob das nach J-Schritten hält. Wenn ja, dann wissen wir ja, das hält nur im positiven Falle. Also können wir, ist dieses, diese Zahl I ist in der Menge drin. Die können wir also jetzt in unserem Semi-Entscheidungsverfahren raus, in unserem Aufzählungsverfahren rausgeben. Und ansonsten müssen wir halt das nächste Paar ausprobieren. Und hier haben wir auch noch gleich die, also das war die Bijektion und die P1 und P2 sind die Projektionen in die umgekehrte Richtung. Ist alles berechenbar und haben natürlich genau diese Eigenschaften hier, dass wenn Sie erst ein Paar mit der Cantorschen Birkenholz-Funktion in einen oder mit irgendeiner Bijektion in eine Zahl kodieren und dann P1 drauf anwenden, dann kriegen Sie die erste Komponente und umgedreht mit P2, dann kriegen Sie die zweite Komponente. Okay, das sei also mal alles gegeben und jetzt brauchen wir noch, wir haben eine nicht leere Menge, jetzt nehmen wir einfach irgendein beliebiges Element aus dieser Menge und dann machen wir Folgendes. Jetzt zählen wir diese Menge auf. Das soll ja ein Algorithmus sein, f von 0, 1, 2 und so weiter soll eben die gesamte Menge aufzählen und ich kriege eine Menge, ein Element n rein und dann nehme ich die Umkehrfunktion P1 und P2, um dieses N in seine beiden Komponenten zu zerlegen. Also im Prinzip mir jetzt zwei natürliche Zahlen zu wählen. Und dann wende ich die Semi-Entscheidungsfunktion P, genau gesagt das Programm, was die Semi-Entscheidungsfunktion berechnet, wende ich darauf an. Und wenn das nach P2 von n Schritten tatsächlich terminiert, dann gebe ich P1 raus, weil ja P1 ist ja das, worauf das Programm angehalten hat, also ja gesagt hat. Und ansonsten mache ich aber auch was, denn diese Funktion hier, das ist ja meine Funktion f, die das die Menge a aufzählen soll. Das heißt, die muss immer nur was zurückgeben und wenn eben mein Paar, was durch n repräsentiert wird, an der Stelle noch kein Ergebnis geliefert hat, dann sage ich einfach Output d, dann gebe ich diesen Default-Wert zurück. Und das ist ja durchaus erlaubt. Wir haben ja gesagt, bei dieser Aufzählung können Elemente mehrfach auftreten und das wird hier auch stattfinden. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie eben Ihre Semi-Entscheidungsverfahren mit einer beschränkten Schrittanzahl ausführen und es kommt noch nicht zum Ende, dann geben Sie das Default ab. Geben Sie die Default-Menge, das Default-Element aus. Und Korrektheit des Algorithmus ist sehr einfach, dass der Algorithmus hält immer, das sehe ich, weil wir ja die in dem Test nur endlich viele Schritte dieses Programm P ausführen und dann machen wir entweder einen Output P1 von n oder Output d und das war meine Behauptung, die Umkehrfunktionen P1 und P2 sind beide berechenbar. Das heißt, das ist hier alles berechenbar, was ich da hingeschrieben habe, und es terminiert immer. Und es liefert auch immer ein Element aus A. Wieso? Naja, weil in dem Fall, wenn ich das rausgebe, dann hat ja vorher meine Semi-Entscheidungsfunktion bereits gesagt, ja, ja, das Ding ist ein Element von A, oder ich gebe eben D raus und D ist per Konstruktion ein Element von A. Vollständigkeit, warum werde ich jedes Element von A tatsächlich damit ausgeben irgendwann? Nehmen wir an, wir haben irgendein beliebiges Element aus A, ein klein a, und dann hält ja meine Semi-Entscheidungsverfahren, wenn ich da A reinfüttere, hält das nach endlich vielen Schritten, sagen wir mal K, nach K Schritten, und sagt dann auch tatsächlich ja. Und dann kann ich einfach als Eingabe für mein Semi-Entscheidungsverfahren, als Eingabe für meine Aufzählungsfunktion hier, nehme ich einfach dieses Paar, genau gesagt die Kodierung des Paares AK von dem Element, was ich eben weiß, dass in der Menge ist, und K der Zahl, wie viele Schritte ich brauchen werde. Und dann wird das hier, kriege ich dann gerade P1 von N wird dann gerade die erste Komponente sein, also mein A, und P2 von N wird mein K sein. Und dann ist eben der Test, ja, P von A, hält das nach K-Schritten? Ja, wir haben es ja gerade so gewählt. Und damit kriegen wir jetzt die Äquivalenz dieser verschiedenen Begriffe, insbesondere eben Semi-Entscheidbarkeit, wo ich sage, entweder kommt eine Ja-Antwort raus oder Nicht-Termination, ist äquivalent zu rekursiv aufzählbar, wo ich tatsächlich eine Funktion habe, die mir für jede natürliche Zahl ein Element liefert und damit alle Elemente der Menge tatsächlich berechnet. Man kann ja auch per Definition, ist es so definiert, dass man sagt, die Halbentscheidungsfunktion ist berechenbar, und dann kann man auch sagen, dass die Menge A gerade die Sprache ist, die von einer Turing-Maschine akzeptiert wird. Warum? Weil Sie können ja einfach hier diese zugehörige Turing-Maschine nehmen. Das ist ja diese Semi-Entscheidungsfunktion, die hält eben irgendwann an, und dann ist sie tatsächlich akzeptiert sie die Eingabe oder sie hält nicht an. Und das heißt, da wo sie anhält, das ist die gesamte Menge A, und das heißt, das ist gerade die Sprache der Maschine. Und das ist eben diese Maschine M, die meine Funktion Chi' von A berechnet. Das heißt, hier habe ich jetzt einfach nur diese Zeile umformuliert in diese Zeile, wobei die eine Zeile eben eine Funktion ist und das andere ist gerade die Maschine, die die Funktion berechnet. Und die Funktion ist gerade überall da definiert, per Definition, wo das für alle Elemente von A. Und das ist jetzt auch wieder nur nochmal eine Umformulierung. A ist der Definitionsbereich einer berechenbaren Funktion. Das ist genau wieder die Äquivalenz hiermit. Das ist gerade die berechenbare Funktion, deren Definitionsbereich A ist. Oder es ist der Wertebereich einer berechenbaren Funktion. Das ist auch äquivalent. Warum? Das geht jetzt wiederum auf das rekursiv aufzählbar zurück. Da habe ich ja nicht nur eine berechenbare, sondern hier könnte man noch mehr sagen, einer totalen berechenbaren Funktion. Denn das ist ja gerade die rekursive Aufzählbarkeit, liefert mir eine Funktion, in deren Wertebereich die gesamte Menge A auftaucht. Und das Wichtigste sind aber die ersten beiden, dass einem klar ist, dass das äquivalente Begriffe sind und man da hin und her übersetzen kann und wie man zwischen denen hin und her übersetzen kann. Fragen noch zu diesen Begriffen? Dann eine Menge, die semi-entscheidbar ist. Mal was Positives. Die Menge, diese Diagonalmenge, die Menge der Turing-Maschinen, die auf sich selbst anhalten, ist semi-entscheidbar. Wieso? Das ist glücklicherweise nicht so schwierig, und das ist auch das, was so als Standardantwort kommt, wenn man fragt, ist die entscheidbar, dann kommt manchmal, ja, die ist entscheidbar, man muss sie ja nur ausführen und dann gucken, ja, hier ist die genaue Ausformulierung, die Semi-Entscheidungsfunktion für diese Menge K, die ist Turing-berechenbar. Warum? Denn ich kriege eine Eingabe W und dann simuliere ich einfach die Ausführung der Maschine MW angewandt auf W. Semikolon, sprich, ich warte einfach, das ist sequenzielle Komposition, ich führe erstmal die Maschine aus und dann gebe ich eine 1 aus. Das heißt, wenn der erste Teil terminiert hat, wenn also die Maschine auf sich selbst angewandt terminiert hat, dann gebe ich eine 1 aus. Und warum? Das wollte ich eigentlich, so viel wollte ich ja, das ist irgendwie die Pause nicht richtig, ignorieren Sie mal das da drunter noch. Und wenn die Maschine hier nicht terminiert, naja, dann terminiert das ganze Programm nicht, und das ist ja auch das, was wir wollen bei einer Semi-Entscheidungsfunktion. Im negativen Fall soll sie ja nicht terminieren. Das ist also gerade etwas, wo man keine Entscheidbarkeit hat, aber Semi-Entscheidbarkeit. Und was hier noch ganz wichtig ist, weil das im Folgenden ein oder zweimal benutzt wird, wenn ich sowas mache wie, ich simuliere die Ausführung bei Eingabe W, simuliere die Ausführung MW von W. Da erlaube ich mir etwas, was ich nie explizit eigentlich konstruiert habe, dass ich nämlich etwas, ein Interpreter oder Simulator für Turing-Maschinen als Turing-Maschinen schreiben kann. Denn hier ist ja die Turing-Maschine, die ich hier ausführen soll, ist ja nicht vorgegeben, sondern die ist Teil der Eingabe. Das heißt, ich behaupte hier, ich kann ein Programm schreiben, was eine Eingabe liest und die Eingabe als Codierung einer Turing-Maschine versteht und dann anfängt, diese Turing-Maschine auszuführen. Und das ist gar nicht so ganz klar, dass das tatsächlich geht. Das ist ein relativ komplexer Prozess, wo Sie so eine Codierung vor sich haben und jetzt wirklich eine Turing-Maschine schreiben müssen, die die Codierung liest und sich dann so verhält wie die codierte Turing-Maschine. Wer mal in irgendeiner Programmiersprache einen Simulator oder Interpreter für eine andere Programmiersprache geschrieben hat, dem wird klar sein, dass sowas geht. Auf der Turing-Maschinenebene ist es besonders unangenehm, das tatsächlich zu machen. Und da das jetzt auch wieder meiner Sicht nach keine tieferen Einsichten vermittelt, habe ich das einfach jetzt hier mal einfließen lassen. Und ab heute dürfen wir das benutzen. Und das nennt sich oft die universelle Turing-Maschine. Das ist also die, der Sie zwei Dinge geben. Erstens ein Programm, was Sie ausführen sollen, und zweitens eine Eingabe, und die dann losläuft und sich genau verhält wie dieses Programm auf dieser Eingabe. Und manchmal sieht es so aus, als ob wir hier die universelle Turing-Maschine benutzen, aber wir tun es gar nicht, oft ist es so, dass dieses Programm W, was wir da abarbeiten, dass das gar nicht aus der Eingabe kommt, sondern dass das irgendwo fixiert ist in dem Kontext. Und dann ist es keine universelle Turing-Maschine, sondern dann ist es einfach nur dieses eine Programm. Aber hier ist das Ding tatsächlich Teil der Eingabe und da müssen wir die universelle Turing-Maschine bemühen, um dieses Ding hier ausführen zu können. Jetzt habe ich einfach als Korollar aus diesem Satz hier behauptet, also der Satz sagte ja, dass die Menge der Maschinen, die auf sich selbst angesetzt terminieren, dass das semi-entscheidbar ist. Und jetzt behaupte ich, das Komplement ist nicht semi-entscheidbar und habe das einfach nur als Korollar bezeichnet. Wieso folgt das sehr schnell? Genau, sonst wäre nämlich K entscheidbar, wenn beide sowohl K als auch K quer semi entscheidbar sind. Und das ist auch ein sehr beliebtes, sehr einfaches Argument, aber das man immer im Hinterkopf behalten sollte in diesem Kontext, wenn jemand Sie fragt, ist irgendwas semi entscheidbar, gucken Sie erstmal, wenn Sie annehmen, ist es semi entscheidbar, vielleicht wissen Sie auch, dass das Komplement semi entscheidbar ist und dann ergibt sich irgendein Widerspruch zu einer bekannten Entscheidbarkeit. Und damit wissen wir auch, im Gegensatz zu den zur Entscheidbarkeit ist die Semi-Entscheidbarkeit nicht unter Komplement abgeschlossen. Also wenn irgendwas semi-entscheidbar heißt, wenn irgendeine Menge semi-entscheidbar ist, sagt das überhaupt nichts über das Komplement der Menge aus, im Gegensatz zur Entscheidbarkeit. Wenn was entscheidbar ist, dann ist das Komplement auch entscheidbar, weil Sie einfach die Antwort vertauschen können, die 0-1-Antwort. Aber das geht hier eben nicht. Sie können ja nicht Termination und Nicht-Termination in berechenbarer Weise vertauschen. Und das dürfte jetzt auch zum Ende der Vorlesung führen. Das sind zwei ganz grundlegende Sätze, die so Universalwerkzeuge sind, um Unentscheidbarkeit, zumindest der erste, zu beweisen. Und um hier die Notation ein bisschen kürzer zu halten, führen wir diese Notation ein. Phi W ist die von der Turing-Maschine mit der Kodierung W berechnete Funktion. Das heißt, es ist das Analogon auf der Funktionsseite zu hier der Programmseite, die Maschine mit Kodierung W. Und der Satz von Rice, der sieht jetzt etwas länglich aus. Vielleicht lesen wir erstmal das, was ich da in Kurzform hingeschrieben habe. Alle nicht-trivialen semantischen Eigenschaften von Programmen sind unentscheidbar. Semantische Eigenschaften sind eben die, die sich auf das Ein-Ausgabe-Verhalten, auf das Ein-Ausgabe-Verhalten beziehen. Und die sind im Prinzip, wenn Sie irgendeine Frage über ein Ausgabeverhalten von Turing-Maschinen haben, dann ist das unentscheidbar. Was heißt das genau? Also wir haben hier eine Menge berechenbarer Funktionen und das sind gerade die, von denen wir wissen wollen, ob eine gegebene Turing-Maschine, ob die irgendeine dieser Funktionen berechnet. Das heißt, Sie können das auch als Eigenschaft von berechenbaren Funktionen betrachten. Eine Menge von Dingen ist immer dasselbe wie eine Eigenschaft, die eine Menge von Dingen hat, nämlich all die Dinge, die in der Menge drin sind. Und dieses F ist nicht trivial. Diese Menge von Funktionen heißt nichts anderes als, die Menge ist weder die leere Menge noch die gesamte Menge, weil sonst geht der Satz offensichtlich nicht. Aber wenn wir eben eine Menge von Funktionen haben, die weder alles noch nichts sind, dann wird es problematisch. Und zwar ist es dann unentscheidbar, ob von einer gegebenen Turing-Maschine, das also in der Eingabe geben Sie jetzt diese Turing-Maschine rein, ob die eine Funktion berechnet, die in dieser Menge drin ist. Ob also die von der Eingabe-Turing-Maschine berechnete Funktion in ihrer Menge von berechenbaren Funktionen drin ist. Und natürlich ist dieses Problem entscheidbar, wenn Sie wissen, dass F alle Turing-Maschinen sind, alle berechenbaren Funktionen sind, dann können Sie immer Ja sagen. Oder es ist keine einzige berechenbare Funktion, dann können Sie immer Nein sagen. Aber wenn Sie eben nur eine Teilmenge der berechenbaren Funktionen haben und wollen wissen, ob Ihre Turing-Maschine eine von diesen Funktionen berechnet, dann wird es unentscheidbar. Und vielleicht gehen wir erstmal auf eine Anwendung, um sozusagen den Inhalt des Satzes besser klar zu machen. Ah ja, hier ist gleich eine Anwendung, richtig. Jetzt sind eigentlich gleich drei Anwendungen, also langsam. Da hat wieder ein Vorgänger von mir die Pausen rausgenommen. Gucken wir uns erstmal das hier ein. Also ich behaupte, es ist unentscheidbar, ob ein Programm für mindestens eine Eingabe hält. Und jetzt können wir all die Konstruktionen, die wir gemacht haben, können wir wieder vergessen. Wir können einfach den Satz von Rice bemühen. Und zwar ist diese Menge von Funktionen, die wir hier haben, das ist gerade die Menge all derer Funktionen phi w, sodass es eine Eingabe x gibt, sodass die Maschine mit Kodierung W auf Eingabe X hält. Und diese Menge sind weder alle Funktionen, denn nicht jede Funktion ist irgendwo definiert. Es gibt eben auch die total undefinierte Funktion. Das heißt, das ist nicht die Menge aller berechenbaren Funktionen. Und es ist aber auch nicht die leere Menge, denn natürlich gibt es berechenbare Funktionen, die an bestimmten Stellen terminieren. Das heißt, wir haben hier eine Menge von Funktionen, die Menge der Funktionen, die für mindestens eine Eingabe definiert sind. Und jetzt will ich eben wissen, ob ein Programm für mindestens eine Eingabe hält. Das ist eben gerade die Funktion, das ist gerade die Frage, die hier oben gestellt wird, ist die Funktion, die von dem Programm berechnet wird, ist das eine Funktion aus dieser Menge f, nämlich aus der Menge aller Funktionen, die irgendwo definiert sind. Und ja, dieses Problem ist unentscheidbar, allein aus der Tatsache heraus, dass es weder alle Funktionen diese Eigenschaft haben, noch gar keine Funktion diese Eigenschaft hat. Und das ist eben mit nicht-trivialen semantischen Eigenschaften gemeint. Wenn sie also eine Eigenschaft hat, die manche Programme haben diese Eigenschaft, andere Programme haben sie nicht, und das ist eine Eigenschaft, die sich ausdrücken lässt als eine Eigenschaft der Ein-Ausgabe-Funktion, dann ist sie unentscheidbar. Nächstes Beispiel, es ist unentscheidbar, ob ein Programm für alle Eingaben hält. Warum ist das unentscheidbar? Wir können uns wieder angucken, welche Menge von Funktionen sind hier eigentlich betroffen. Und zwar ist das jetzt gerade die Menge der Funktionen phi w, also die Funktionen, die von der Turing-Maschine w berechnet werden, sodass eben für alle Eingaben x mw von x terminiert. Das ist die Menge der Funktionen, um die es hier handelt. Das heißt, es ist einfach eine Reformulierung der Frage, hält ein Programm für alle Eingaben, ist genau dasselbe wie die Frage, ist die Funktion, die von einem Programm berechnet wird, in dieser Menge hier drin? Und dann muss man sich wieder fragen, ist diese Menge leer? Nein, die ist nicht leer. Natürlich gibt es Funktionen, die gibt es Turing-Maschinen, die für alle Eingaben terminieren. Und ist es die Menge aller Funktionen? Nein, natürlich. Denn es gibt die Menge aller berechenbaren Funktionen? Nein, natürlich nicht. Denn es gibt berechenbare Funktionen, sodass die eben an manchen Stellen nicht terminieren. Und auch das Letzte, ob ein Programm bei Eingabe 42 die Ausgabe 42 produziert, ist auch nicht entscheidbar, weil manche Programme tun das eben und andere tun es nicht. Und das ist jetzt wieder eine Eigenschaft der Ein-Ausgabe-Funktion, und deswegen ist es unentscheidbar. Viele der Fragen, die wir vorhin gestellt haben, die hatten so diesen Quiz, die waren kompliziert, die ließen sich damit nicht abdecken, weil die haben nicht nur über die Ein-Ausgabe geredet, sondern die haben auch darüber geredet, wie weit sich der Kopf davon entfernt oder wie viele Schritte benutzt werden. Das heißt, das war in so einem Zwischending, da ging es nicht nur um Ein-Ausgabe, es ging aber auch nicht nur um Syntax, wie sieht das Programm aus, sondern es ging so um Verhalten. Und da ist es dann nicht offensichtlich, ob irgendwas entscheidbar oder nicht entscheidbar ist. Aber hier, wenn Sie wirklich nur wissen wollen, wie ist das Ein-Ausgabe-Verhalten, und Sie wissen eben, es gibt gewisse Programme, die haben dieses Ein-Ausgabe-Verhalten, für das Sie sich interessieren, und es gibt andere, die haben das nicht, dann wird es nicht entscheidbar sein, ob Ihr Programm dieses Ein-Ausgabe-Verhalten hat. Und Ein-Ausgabe-Verhalten kann eben sein, ist es definiert, terminiert, produziert die Ausgabe 42, sonst was, aber eben nicht innerhalb von 5 Schritten oder sowas. Genau, das hier nochmal, das ist durchaus entscheidbar, so syntaktische Eigenschaften, ist Ihr Programm länger als 5 Zeilen? Ja, natürlich, auch wenn es Programme gibt, die nicht länger als 5 Zeilen gibt, sind auch, obwohl es Programme gibt, die länger als 5 Zeilen sind und andere, die nicht länger als 5 Zeilen sind, aber es geht hier eben nur um syntaktische Eigenschaften, und die sind entscheidbar. Genauso wie, gibt es da drin eine Zuweisung an die Variable x17? Das können Sie natürlich einfach durch Inspektion des Programmtextes herausfinden. Aber die Frage zum Beispiel, wird diese Zuweisung je ausgeführt? Das ist nicht entscheidbar. Wobei, das folgt nicht aus dem Satz von Reis. Gut, jetzt kommt also Satz von Weiss. Sie haben also eine Menge von berechenbaren Funktionen. Die können Sie auch als Eigenschaften von Turing-Maschinen auffassen, indem Sie sagen, die Turing-Maschine hat die Eigenschaft, wenn die von ihr berechnete Funktion in dieser Menge drin ist. Und jetzt definieren wir dieses CF. Das sind gerade die Codes aller Turing-Maschinen, die Funktionen in F berechnen, also die Codes, die Codierung W, sodass die von der Maschine W berechnete Funktion eine von denen in F ist. Und das ist eben unentscheidbar. Das ist nur eine Umformulierung dessen. Das ist also genau dasselbe, als ob Sie hinschreiben, ist Phi W Element F. Das ist dasselbe. Ob W in CF ist oder Phi W in F ist, ist das nur eine Umschreibung. Und hier benutzen wir jetzt eben das CW. Das CF. Und da muss man eine kleine Fallunterscheidung machen. Die erste ist, wie sieht's aus mit der vollständig undefinierten Funktion Omega? Ist die in F drin oder nicht? Und wir nehmen jetzt mal den einen Fall an, dass diese vollständig undefinierte Funktion nicht in F ist. Und zweitens, wir wissen, dass F nicht leer ist. Jetzt wählen wir uns auch wieder so ein beliebiges Element H. Das hat wieder so den Charakter eines Default-Wertes. Und da f lauter berechenbare Funktionen enthält, also nur aus berechenbaren Funktionen besteht, muss, wenn wir irgendein H aus f uns wählen, muss es auch eine Codierung geben, eine Turing-Maschine geben, sodass die von der Turing-Maschine U berechnete Funktion gerade unser H ist. Und da ist auch wieder die Pausen, nicht schön. Also erstmal gucken wir den Satz an. Ich mache jetzt einen Reduktionsbeweis, und zwar, ich reduziere das Problem K, also ob irgendeine Turing-Maschine auf sich selbst angewandt, ob die hält, das reduziere ich auf CF. Und die Umkodierung, das ist meine Funktion F, die zwischen Turing-Maschinen hin und her übersetzt, und F von W soll die Codierung der folgenden Turing-Maschine sein. Was tut die? Die speichert erstmal die Eingabe, die Turing-Maschine kriegt ja irgendeine Eingabe auf einem getrennten Band, damit es nicht verloren geht, und dann schreibt sie WW, das ist also gerade das, was diese Übersetzungsfunktion zwischen den und dem Problem, was die als Eingabe gekriegt hat, die kriegt ja irgendeine Turing-Maschine, und jetzt schreibt sie WW auf die Eingabe. Die andere Eingabe, die früher mal da stand, hat sie gerettet, und dann führt sie die universelle Turing-Maschine U aus. Das heißt, nichts anderes, in dieser zweiten Zeile wird eben jetzt die Turing-Maschine mit Eingabe W, die Turing-Maschine W auf die Eingabe W angesetzt. Das, dieses Hash-Zeichen ist einfach nur das Trennzeichen zwischen der Turing-Maschinennummer und der Eingabe. Ja, wenn das jemals zum Ende kommt, dann kommen wir auf die letzte Zeile, und dann führen wir diese Maschine MU auf X aus. Und MU, das war ja gerade, U ist eine Codierung eine Codierung einer Turing-Maschine, die diese Funktion H berechnet, wobei wir eben H irgendwie beliebig gewählt haben aus F. Das heißt, wenn wir zu dieser Zeile kommen, dann wird eben eine fixe Funktion aus F berechnet. Und ansonsten kann es eben passieren, wenn die Turing-Maschine W mit Eingabe W nicht hält, dann wird auch diese von der Funktion F, von dieser Reduktion erzeugte Turing-Maschine nicht terminieren, dann wird sie einfach hier stecken bleiben. Gut, und das ist jetzt also erstmal die, muss man sich klar machen, dass die von F von W berechnete Funktion, also die von dieser Turing-Maschine berechnete Funktion, wie folgt agiert. Dass sie, wenn MW auf W terminiert, dann verhält sie sich so wie die Funktion H. Ja, wieso? Das ist eben genau das, was ich gesagt hatte. Wenn wir jeweils hier hinkommen, dann führen wir diese Zeile aus, und dann verhält sich diese ganze Maschine einfach nur noch wie diese eine Funktion H, die wir uns gewählt haben. Oder aber, falls diese Turing-Maschine nicht terminiert, also falls die universelle Maschine angesetzt auf Turingmaschine W und Eingabe W, falls das nicht terminiert, ja, dann terminiert das Ding halt einfach nicht. Und zwar völlig egal, welche Eingabe ich gegeben habe. Das ist der Punkt. Die Eingabe X, die war ja erstmal auf dem getrennten Band gespeichert worden und dann haben wir ein für alle Mal schreiben wir immer wieder W, Hash W drauf. Das heißt, wenn das nicht terminiert, W angewandt auf W, dann kriege ich immer, wird dieses Turing-Maschine nie terminieren. Das heißt, dann verhält sich diese Turing-Maschine wie die völlig undefinierte Funktion. Das ist dieses Omega, was wir hier oben hatten. Das ist einfach die Funktion, die jede Eingabe auf undefiniert abbildet. Und das sind die beiden einzigen Verhaltensweisen, die diese Maschine zeigen wird. Sie wird sich entweder wie die Funktion H verhalten oder wie die völlig undefinierte Funktion verhalten. Und damit kriege ich jetzt, dass tatsächlich dieses genau dann, wenn erfüllt ist, dass also ein Wort W aus der Menge K ist, das heißt eben MW angewandt auf W terminiert, genau dann, wenn das hier gilt, warum das ist sozusagen der springende Punkt und das ist ja nur eine andere Schreibweise hierfür. Das heißt, wenn diese Kette gilt, dann haben wir genau das bewiesen, was man für Reduktionen beweisen muss, dass die eine Frage entscheidbar W-Element K gilt, genau dann F von W-Element, der in der Reduktion dem schwierigeren Problem, also das leichte Problem ist entscheidbar, genau dann, wenn die Reduktion angewandt auf das leichte Problem ein Element liegt in dem leichten Problem, genauso wenn das umkodierte Element in dem schweren Problem liegt. So. Und warum gilt jetzt noch das hier? Das ist sozusagen das, was ich noch nicht beantwortet habe. Und das folgt jetzt ziemlich leicht hier draus. Gucken wir es uns mal an. Machen wir erstmal die eine Richtung von links nach rechts. Wenn also die Maschine W angewandt auf sich selbst hält, dann behaupte ich, Phi W ist gleich H. Naja, das ist gerade, das folgt hier aus dem oberen Teil. Phi W ist gleich, Phi F von W ist gleich H, falls die Maschine terminiert. Und H, das haben wir ja so gewählt, H ist Element aus F. Das heißt, es ist Element F. Damit habe ich die Hinrichtung bewiesen und die Rückrichtung ist ziemlich analog. Wenn ich also hier starte, Phi F von W ist in F, warum folgt dann daraus das hier? Ja. Genau, diese Funktion hier kann nur H oder Omega sein, aber Omega ist nicht in F. Das heißt, wenn es ein Element von F ist, dann kann es nur H gewesen sein. Und H, und wenn das tatsächlich diese Gleichheit ist, dann wissen wir, es muss der erste Teil in dem if then else gewesen sein. Ja. Gut, das war der doch sehr, da gibt es noch einen analogen Fall, wenn Omega in F ist, dann kann man alles irgendwie umdrehen und dann funktioniert es genauso. Und dann gibt es noch den Satz von Rice und Shapiro, dafür haben wir noch Zeit, den ich aber nicht beweisen möchte, sondern nur die Essenz davon klar machen möchte. Da geht es nicht um Entscheidbarkeit, sondern um Semi-Entscheidbarkeit. Also mit dem Satz von Reis haben wir wirklich so einen allgemeinen Hammer, um sehr viele Probleme sehr schnell als nicht entscheidbar zu entlarven. Mit dem Satz von Reis und Shapiro kann man der ist nicht ganz so kompakt formulierbar, aber den kann man auch oft benutzen, um Dinge als nicht semi-entscheidbar zu beweisen. Also wir haben auch wieder hier eine Menge berechenbarer Funktionen. Jetzt ist gar nicht mal gefragt, ob das die kann auch leer sein oder alle berechenbaren Funktionen sein. Dann haben wir wieder hier die Codes der Turing-Maschinen, die eine von diesen Funktionen berechnen. Und falls diese Menge semi-entscheidbar ist, diese Menge der Codes von Turing-Maschinen, die irgendeine Funktion in F berechnen, dann gilt für alle berechenbaren Funktionen F, alle berechenbaren F, die sind in dieser irgendwie gearteten Startmenge groß F, genau dann, wenn es eine endliche Teilfunktion G von F gibt mit G-Element F. Das muss er wirklich langsam lesen. Was heißt das, endliche Teilfunktion? F ist irgendeine berechenbare Funktion, das heißt, sie ist an manchen Stellen definiert, an anderen Stellen nicht definiert. Eine endliche Teilfunktion heißt eben, wenn ich die Funktion F als ein Ausgabepaar betrachte, dann nehme ich eine Teilmenge davon. Eine endliche Teilmenge heißt, dass dieses Ding G, diese Funktion G, eigentlich nur an endlich vielen Stellen definiert ist und an den Stellen stimmt sie auch gerade mit F überein und sonst ist sie überall undefiniert. Und dann ist eben die Aussage, wenn ich eine Menge von berechenbaren Funktionen habe und dann gilt für alle berechenbaren Funktionen, dass die und wenn es semi-entscheidbar ist, ob irgendeine Turing-Maschine eine dieser berechenbaren Funktionen realisiert, dann gilt für alle berechenbaren Funktionen, die sind in F, genau dann, wenn es eine endliche Teilfunktion gibt, die auch schon in F ist. Ich glaube, das muss man wirklich am Beispiel sehen, um das überhaupt nachvollziehen zu können. Und kann ich nur hoffen, dass den Beweis, den werden wir jetzt eben uns schenken. Hier ist nochmal Reis-Shapiro in Kurzform. Sei also F, das habe ich jetzt weggelassen hier, F eine Menge von berechenbaren Funktionen und CF sind die Codes, dafür sind die Turing-Maschinen, die diese Funktionen berechnen. Diese Menge sei semi-entscheidbar, ich kann die also aufzählen, alle Turing-Maschinen, die irgendeine Funktion in F berechnen und dann gilt, eine Funktion ist in dieser Menge der berechenbaren Funktionen genau dann, wenn es eine endliche Teilfunktion gibt, die auch schon drin ist. Und jetzt gucken wir uns mal ein konkretes Beispiel dafür an, und zwar Termination. Ich nenne ein Programm terminierend, wenn es wirklich überall terminiert, für jede Eingabe. Und dann ist ein Korollar aus dem Reis-Shapiro, dass die Menge der terminierenden Programme nicht semi-entscheidbar ist. Sie können also kein Programm schreiben, das alle terminierenden Programme aufzählt oder umgedreht. Sie können kein Programm schreiben, dem geben Sie als Eingabe ein Programm und das sagt im positiven Fall, ja, das ist die Eingabe ist terminierend, terminiert überall und im negativen Fall sagt es halt gar nichts, verliert sich in irgendeiner endlosen Suche, aber Sie können eben nicht im positiven Sinne alle überall terminierenden Programme erkennen. Und wieso folgt das aus dem Reis-Shapiro? Ach so, und das Umgedrehte übrigens auch, die Menge der nicht terminierenden Programme ist nicht semi-entscheidbar, also auch können Sie umgedreht, es gibt kein Programm, dem Sie jetzt ein Programm als Eingabe geben und das wirklich fehlerfrei, sobald Sie ein Programm geben, was irgendwo nicht terminiert, dass das nach endlicher Zeit sagt, ja, du hast mir ein Programm gegeben, was nicht terminiert. Wieso gilt das? Jetzt gucken wir uns erstmal den ersten Teil hier an, den ignorieren wir hier, der ist dual. Also, was will ich zeigen? Die Menge der überall terminierenden Programme ist nicht semi-entscheidbar. Denn nehme ich als die Menge, die hier oben eine Rolle spielt, die Menge aller berechenbaren totalen Funktionen. Das entspricht ja gerade den terminierenden Programmen. Und jetzt will ich eben von dieser Seite hier ausgehen. Ich habe also irgendeine Funktion f in f. Jetzt ist aber jede endliche Teilfunktion von dem f ist definitiv partiell. Es kann ja nur an endlich, da es nur endlich ist, kann es nur an endlich vielen Stellen definiert sein. Das heißt, dieses g hier ist nicht Element f. Aber nach Reis-Shapiro wäre diese Menge hier aufzählbar. die Menge all der Turing-Maschinen, die überall terminieren, dann gäbe es hier eine Äquivalenz. Dann ist F Element F genau dann, wenn es gibt ein endliches G mit G Element F. Aber hier haben wir gerade die umgedrehte Situation. F ist zwar in F, aber die endlichen G sind alle nicht in F. Das heißt, damit kann die Annahme, dass diese Menge semi-entscheidbar wäre, kann nicht stimmen. Und das ist die Standardanwendung dieses Satzes. Sie wollen irgendwas als nicht semi-entscheidbar nachweisen. Also nehmen Sie mal an, dass diese, in dem Fall Menge von Turing-Maschinen, die sei semi-entscheidbar und führen daraus dann einen Widerspruch hier zu dem hier. Und das andere ist völlig analog. Jetzt treten wir nochmal zurück und ohne die technischen Details zu betrachten, nochmal die Grenzen der Terminationsanalyse von Programmen. Und zwar möchte ich jetzt nicht wissen, ob ein Programm auf einem bestimmten Eingabe terminiert, sondern das ist jetzt hier die Frage, terminiert es überall? Das ist eine Frage, die häufig sehr wichtig ist. Sie wollen eigentlich, dass Ihr Programm überall terminiert, aber Sie haben es trotzdem geschafft, irgendwo eine Schleife einzubauen. Und mit Reis kriegen Sie eine ganz klare Beweis, dass Termination unentscheidbar ist. Also ob Ihr Programm überall terminiert, ist nicht entscheidbar. Wieso? Welche Funktionsmenge F würde man hier nennen? Ja, alle totalen berechenbaren Funktionen, genau. Totalen berechenbaren Funktionen und die ist sicher nicht leer, diese Menge. Es gibt totale berechenbare Funktionen, aber es gibt eben auch nicht totale berechenbare Funktionen. Das heißt, es ist auch nicht die Menge aller berechenbarer Funktionen. Also ist es nicht entscheidbar, ob ein gegebenes Turing-Maschinen oder sonst wie Programm, ob das in der Menge drin liegt, sprich ist es nicht entscheidbar, ob das eine totale Funktion berechnet, sprich ist es nicht entscheidbar, ob es ein terminierendes, überall terminierendes Programm ist. Und mit Rice-Shapiro wissen wir, dass es sogar noch schwieriger ist. Es ist auch nicht semi-entscheidbar. Also es gibt auch keinen irgendwie ein Zertifizierungsprogramm, irgendeinen Server, wo Sie Ihr Programm hochladen können und der dann garantiert nach endlicher Zeit sagt, ja, Ihr Programm terminiert überall, wenn dem auch wirklich der Fall ist. Und dasselbe für Nicht-Termination. Es gibt also auch nicht den perfekten Bugfinder, der jetzt garantiert, wenn Sie irgendwo für irgendeine Eingabe Ihr Programm nicht terminiert, dann wird dieser Bugfinder diese Eingabe finden. Geht auch nicht. Und das heißt aber nicht, dass diese ganzen Terminationsfragen sinnlos wären, dass man sich damit nicht beschäftigen sollte. Es gibt also Forschungsgruppen bei Microsoft, inzwischen auch bei Amazon, bei Facebook, die genau solche Fragen sich damit beschäftigen. Und das begann bei Microsoft, weil das Microsoft-Betriebssystem die unangenehme Eigenschaft hatte, wenn Gerätetreiber, die gar nicht von Microsoft stammten, wenn die nämlich nicht terminiert haben, dann ist das gesamte Betriebssystem abgestürzt. Und das war natürlich für Microsoft immer ein bisschen blöd, weil sie das Gefühl hatten, wir sind ja gar nicht dran schuld, das ist ja der Gerätetreiber, den irgendjemand anders geschrieben hat. Aber sie waren halt dran schuld, weil die Architektur ihres Betriebssystems so blöd war. Und dann haben sie eben eine Forschungsgruppe ins Leben gerufen, die ganz spezifisch Gerätetreiber auf Terminationsprobleme hin untersucht haben, also die automatische Analysen geschrieben haben, die solche Gerätetreiber analysiert haben. Und das heißt, in der Praxis funktioniert das durchaus relativ gut, zumindest für irgendwelche eingeschränkten Problemklassen. Und das ist wie üblich der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. In der Theorie geht vieles gar nicht, aber in der Praxis geht es dann häufig recht gut. Und damit sind wir auch am Ende für heute und wir sehen uns am Donnerstag wieder.